Ja, nach diesem besonders schönen Stück von Nesrin beginnen wir nun unser Gespräch über aktuelle Romane aus bzw. über Algerien. Moni hat das Buch Utopia Algeria von Yasmina Liasin vorgestellt, Birgit den Roman Rüda Wien von Boalen Sansal und Tommy hat uns eintauchen lassen in Huris von Kamel Daoud. Alle Romane, die ihr gerade vorgestellt habt, reflektieren auch die Geschichte Algeriens. Was daran für euch war besonders interessant oder auch neu?
Ich habe bei dem Lesen von dem Buch festgestellt, dass ich ganz viel vergessen habe beziehungsweise noch nie wusste über Algerien. Und das Buch trotzdem einfach so, man kann es einfach so lesen ohne Hintergrundrecherche, aber es hat mich dazu angeregt, da nochmal genauer nachzuforschen. Und ich habe mindestens genauso viele Seiten, glaube ich, über die Geschichte Algeriens dann nochmal gelesen. Besonders überrascht hat mich, wie schnell diese und wie kurz diese sozialistische Ära nach dem Algerienkrieg gewesen ist und welche Komplikationen damit eingesetzt haben, relativ früh, also der muslimische Einfluss und der Machtanspruch oder auch dieses komplette Auslöschen von allen europäischen und vorwiegend natürlich französischen Einflüssen. Und das fand ich sehr eindrücklich geschildert da drin auch. Hm. Ich könnte noch ein kurzes Beispiel nennen, die FLN, die Nationale Befreiungsfront, die hat sehr schnell ein Gesetz erlassen, wonach man nur algerisch sein konnte, wenn man zwei muslimische Vorfahren männlicherseits nachweisen konnte und sowas, was, wo man sich überhaupt, also ich hatte es noch nie gehört vorher, war mir völlig unklar.
Also ich kann mich da nur anschließen, also für mich war eigentlich praktisch alles neu, muss ich gestehen. Und ich musste auch viel nachschlagen, also tatsächlich habe ich viel nachrecherchiert, auch um das zu verstehen, weil Boualem Sansal in seinem Buch ganz stark hin und her springt. Ja? Und dann ist mal nur eine Jahreszahl und ich muss dann immer gucken, was war denn da jetzt eigentlich, von was redet er jetzt. Mich hat besonders überrascht, das hat Moni auch gerade schon angesprochen, dass quasi mit der Unabhängigkeit die Islamisierung schon eingesetzt hat, ja, dass es nicht gereicht hat, Freiheit als Ziel zu haben, sondern eine Identität dem Westen entgegengesetzt werden musste und die war halt muslimisch. Ja, und das, weil ich hatte irgendwie immer die FLN im Kopf, die ja eigentlich ein sozialistisches Ziel hatte, ne? Und was mich in dem Buch noch überrascht hat, auch in dem Zusammenhang mit dem Unabhängigkeitskrieg war, also der Yazid, die Hauptperson, mit 8 Jahren wird er da in der Rue d'Arvin schon zu Botengängen und so für die FLN eingesetzt, ja, alle Kinder. Und er beschreibt das sehr eindrücklich, wie dann Parolen, muss islamische, sonstige, sozialistische und so auf sie einstürmen und wie politisiert eigentlich die Kinder da schon waren. Und wie schwer es ihm gefallen ist, dann mit, ich glaube, 14 oder 12 oder so in ein normales Kinderleben zurückzugehen, das war ihm gar nicht möglich.
Also ich musste auch recherchieren, muss ich zugeben. Aber es liegt auch ein bisschen daran, dass bei Daoud nun die Vorgeschichte eigentlich von dem schwarzen Jahrzehnt, also zwischen 1990 und diesem schrecklichen Bürgerkrieg, den wir hier gar nicht mitgekriegt haben, das muss man auch mal so sagen. Also das spielte hier in den Medien, soweit ich mich erinnere, keine große Rolle. Also diese Vorgeschichte musste ich mir noch mal reintun. Weil der Rest schreibt er eigentlich sehr gut. Und was mich überrascht hat, war halt hauptsächlich auch, dass zum einen, dass es heute ähnlich, dass die Islamisten nach diesen schrecklichen Gräueltaten dass es heute praktisch immer noch so eine Gesellschaft ist, die stark islamisch geprägt ist, ja, und wo die, und vor allem, was besonders schrecklich ist mit 2005, mit dieser Amnestie, da kamen die schlimmsten Massakrierer, ja, kamen dann als Köche. Witzigerweise haben die alle behauptet, sie wären Köche und hätten da oben niemand irgendwas angetan, hätten keine Waffen gehabt. Und dann ist ihnen nichts passiert und deswegen gab es so viele Köche in einem Land. Also Daoud sagt in einem Interview, es gab mehr Köche, als Frankreich je gesehen hat. Ja. Und in einem Land, was man nicht vergessen darf, wo Männer überhaupt nicht kochen. Ja? Mhm. Das ist also, mhm. Oder vielleicht in der Spitzengastronomie, aber sonst eigentlich nicht. Aber solche Arbeiten machen alles die Frauen. Was mich noch überrascht hat, war natürlich auch, das wusste ich auch nicht, dass Dawood 2014 schon ausreisen musste und dass tatsächlich 2014 die Fatwa gegen ihn verhängt wurde. Mhm. Mhm.
Algerien hat ja nie eine islamistische Regierung. Der Verfassungstext, der beansprucht einen demokratischen Charakter. Dennoch sind Politik und Gesellschaft und Islam und Islamismus durchdrungen. Das kam jetzt ja teilweise ja auch schon in dem zum Ausdruck, was ihr gerade gesagt habt. Aber was erfahren wir denn darüber hinaus, über den Islamismus in der algerischen Gesellschaft, in den Romanen?
Also bei Boualem Sansal, was ich interessant fand, also in Mitte der 50er Jahre, da ist ja Yazid noch in diesem komischen Dorf da, in diesem Reich der Großmutter oder des Stamms der Kadri. Und da kommen eines Tages Männer aus dem Wald runter und er sagt dann, wir haben uns alle gewundert und dann hieß es Mucha, Mucha, niemand konnte das Wort aussprechen, Mujahedin, weil wo er schreibt, dass heute kann das jedes Kindergartenkind in Norwegen sagen, ja, aber damals, also es war völlig neu und die kommen dann aus dem Wald runter und bringen alle möglichen Menschen um, unter anderem seinen Vater. Ne? Das fand ich interessant auch, um zu sehen, man denkt ja immer, dieser Islamismus oder dieser strenge Islam ist sozusagen die Genetik mhm. dieser arabischen Länder, ja, dass das einfach überhaupt gar nicht stimmt, ne? Dass das auch eben so eine neuere Erscheinung ist. Ja? Und das andere, muss man sagen, in Rue Darwin, also Boualem Sansal ist ein Hasser der Religion. Er ist wirklich er beschreibt den Islamismus als so menschenfeindlicher, als so jede Freiheit und vor allem die Freiheit der Frauen zerstörend. Und darf ich noch ein kleines Stück vorlesen?
Ja, gerne.
Also er ist im Krankenhaus und der Arzt sagt, er holt jetzt einen islamischen Seelsorger. Ich fuhr hoch. Wie bitte? Ein Imam? Hier? Habe ich es schon gesagt, ich habe eine Phobie gegen dieses Wort. Mein Magengeschwür blutet beim ersten Buchstaben. Es erinnert mich an furchterregende Pläne, zum Beispiel die Ausrottung der Rassen und der Arten, reißend strömende Menschenmassen, unerbittliche Verwünschungen, grenzenlose Grausamkeit, endloses Leiden, kurz und gut eine obsessive Welt, radikal offen für den ganz und gar nicht sanften Wahnsinn. Ich vergehe vor Scham, wenn ich dran denke. Ich fühle mich wie ein Fascho, wenn ich das sage. Doch sich der Angst zu unterwerfen, ist genauso schlimm wie Terror auszuüben. Diese Gemeinheiten gehören zusammen. Die eine unterstützt die andere wie die Scheiße und ihr Geruch. Ich sage mir, dass man Phobien behandeln kann. Doch ich sage mir auch, dass eine Welt ohne Imame eindeutig sicherer wäre. Wenn es sie dann doch geben muss, sollte man sie von den Moscheen fernhalten. Das ist zu gefährlich. Ein Mann, der einen Turm besetzt hält und vor dort oben die anderen zur Heiligkeit aufruft. Denn in Wahrheit gibt es nichts Leichtgläubigeres als die Gläubigen und niemand hat es so eilig wie sie. Sie denken, sie würden aufgerufen, wenn sie noch gar nicht dran sind. Und so schimpft er eigentlich in einem Fort.
Ich würde ganz gern, ich mache es ganz kurz und würde ganz gern aber anschließen an deine Geschichte, dass man so davon ausgeht, das wäre schon, also eigentlich würde das zu dem arabischen Raum dazugehören. Ja. Aber das wird bei meinem Buch auch relativ deutlich, dass dass das überhaupt nicht erstmal so bekannt ist mit diesen ganzen muslimischen Gesetzen und so weiter. Also da geht es relativ häufig drum, dass die Kinder sich untereinander fragen, ist das jetzt eigentlich Haram? Und was war jetzt nochmal Haram? Ist es Haram, eine Pute zu essen oder nicht? Aber ich glaube, ja, das darf man gar nicht. Und dann, also so, lauter solche völlig absurden Geschichten auf der Suche, aber ganz schnell auf der Suche nach diesem, was darf man, was darf man nicht? Ohne zu wissen, also man, und vielleicht sogar noch schlimmer, weil man das antizipiert aus lauter Angst, dass man was falsch macht, dass es noch stärker stärkere Auswirkungen hat. Ich lasse es mal damit, weil wahrscheinlich ja, hat Tommy noch mehr zu
genau erzählen. Genau, da habe ich auch gleich was dazu zu sagen, weil bei, im Buch von Dawood, Hürriz, taucht am Ende auch ein Imam auf, der Eselfleisch verkauft, ja, was nicht halal ist. Eselfleisch darf, geht einfach nicht, und der stürzt im Endeffekt darüber. Also das einzige Mal, wo man so einen Eindruck hat, ja, es gibt da auch sowas wie Widerstand in der Gemeinde gegen die Islamisten. Sonst haben sie eigentlich alles im, sonst hat man den Eindruck, es spielt ja auf zwei Zeitebenen, die parallel verhandelt werden. Das ist ja das Schöne an dieser Konstruktion, dass so ein innerer Monolog, sie kann gleichzeitig, blendet sie zurück und gleichzeitig schreibt sie aber auch die Jetztzeit, und beides sind nicht schön, und vor allem für Frauen ist es nicht schön. Es ist ganz schrecklich eigentlich auch. Und ja, also Frauen, die jetzt zum Beispiel wie die Hamra, die jetzt ohne Not auf diese Berge versteppt wurde, versklavt wird, geschwängert wird, auch die kommt wieder zurück. Die Männer fahren nicht in den Knast, sie kommt 3 Jahre in den Knast und muss, und wird, kommt dann in eine Gesellschaft zurück, wo sie erstmal verstoßen wird, und nur durch das Glück, dass ihr Onkel und ihre Tante sie aufnehmen, schafft sie es überhaupt mit ihrer Tochter zu überleben, und aber im Verborgenen, das muss man auch sagen. Mhm. Also es ist, ich denke, da stimmt ganz viel dran, dass es auch heute nicht sehr schön ist für Frauen in dieser Gesellschaft.
Ja, glaube ich auch. Ich möchte jetzt nochmal auf einen Punkt zurückkommen, den habt ihr jetzt alle auch schon erwähnt, und zwar es ging um diesen schrecklichen Bürgerkrieg, der ja mit unvorstellbarer Gewalt und Terror einherging. Und dennoch gibt es seit 2006 ja diese Charta für den Frieden und die nationale Versöhnung. Und damit wurde ja quasi die Erinnerung an diese Zeit vom algerischen Staat zum Tabu erklärt. Also wer vom Bürgerkrieg spricht, macht sich strafbar oder kann sich auf jeden Fall potenziell strafbar machen. Und für mich steht es in dem Gegensatz ein bisschen zu dem, worum es in euren Romanen eigentlich geht. Weil das sind ja alles so Spurensuchen nach der Geschichte, so eine Suche nach der Wahrheit, was ist da jemals passiert. Wie seht ihr das, dieses Spannungsverhältnis?
Ja, ich kann da gleich was dazu sagen. Also bei Hürriz ist es sicher so, dass es, da geht es natürlich auch, dass das Verdrängte immer wieder nach vorne dringt, nach außen dringt, weil diese Menschen leben ja noch, die das Ganze erlebt haben, und sie müssen es immer wieder erinnern, dass es in dieser Eiserfigur zum Beispiel besonders überdeutlich, der immer wieder davon erzählen muss oder das so obsessiv macht praktisch, und auch Ob ist ja immer wieder reflektiert, wird sie zurückgeworfen, auch durch ihre schreckliche Narbe, auf dieses Massaker, was an ihrer Familie verübt wird. Also sie wird es nicht los, auch wenn der Staat, er kann es 100-mal verbieten, aber sie wird es nicht los.
Und so, die Spuren sind so sichtbar.
Genau, die Spuren sind sichtbar, und im Grunde genommen, was Dawood beschreibt, ist im Grunde genommen eine traumatisierte Gesellschaft, die nie damit fertig werden wird.
Ja, ich glaube auch, dass unsere drei Autorinnen und Autoren im Grunde dagegen anschreiben, ja, gegen diesen Verbot des Erinnerns. Und in der Rue d'Avine, in dem Roman, wird das gar nicht angesprochen mit dieser, dass man das nicht mehr darf. Das habe ich durch euch gelernt. Aber er hat ja diese Suche nach Wahrheit seinem Buch vorangestellt, und das wird immer wieder thematisiert, und insbesondere die Angst vor der Wahrheit. Das ist sein Thema eigentlich in diesem Buch, ne? Und das verklausuliert er immer so ein bisschen in Zitaten und allem Möglichen. Aber ich glaube, da geht es genau um das, was du gesagt hast, ne? Eigentlich dagegen anzuschreiben, dass man irgendwas nicht aussprechen darf oder irgendwas nicht mehr erinnern darf.
Also in meinem Buch, das ist eigentlich durchzogen von lauter Suche nach dem Tabu, was da aufgestellt worden ist. Und das ist lustig, weil das betrifft eben nicht nur diese neuere Zeit, sondern auch französische Kolonialherrschaft selbst. Da wurde zum Beispiel erst 1999 erlaubt, dass man das überhaupt Algerienkrieg nennt. Vorher wurde das, wie wurde es genannt? Ich habe irgendwo aufgeschrieben, ich weiß es jetzt gerade nicht mehr. Auf jeden Fall irgendwie so verklausuliert die Ereignisse in Algerien. Ja. Und das erinnert natürlich jetzt an Ukraine-Krieg. Und solche Sprechverbote und Tabus und sowas, die betreffen eben nicht nur die jetzige Zeit in Algerien, sondern auch die französische Kolonialherrschaft. Und in Algerien auf der anderen Seite war das dann auch so, dass eigentlich alle Spuren der reichen kulturellen Geschichte total verdrängt worden sind. Also die osmanische Geschichte, die christliche Geschichte, die römische Geschichte und auch die jüdische Geschichte. Alles wurde total zur Seite gedrängt und es gab nur noch diese muslimische Erzählung dann als erlaubtes, nicht tabuisierte Erinnerung.
Man muss vielleicht sagen, dass dazu natürlich beigetragen hat die unglaubliche Grausamkeit des Kolonialkriegs der Franzosen, die ja heute geradezu sprichwortlich ist für einen Krieg gegen die Unabhängigkeitsbewegung.
Und vielleicht sieht man auch daran, dass die Gewalt dann auf eine andere Art und Weise wiederkehrt. Genau. Ich glaube, in einer gewaltförmigen Gesellschaft, die braucht auch sehr lange, um zu heilen. Und das waren gerade 20 Jahre, die da dazwischen liegen.
Okay, mögt ihr vielleicht noch was zur literarischen Gestaltung von euren Büchern sagen? Ein bisschen was hat man ja davon schon mitbekommen durch die längeren Zitate, die ihr vorgelesen habt. Aber was hat euch denn da noch besonders dran gefallen?
Also mich hat besonders beeindruckt, dass dieses Bild von einem Labyrinth, was Jasmin Yasin am Anfang entwirft, dass der sich durch die gesamte Erzählung durchzieht. Also ein Labyrinth, in dem man sich sowohl in der Zeitebene befindet, es gibt überhaupt keine Linearität, nichts ist folgerichtig, es ist eine Endlosschleife, man weiß nicht, wo man rauskommt. Und es ist in der Erzählung, macht es manchmal ein bisschen mühsam zu lesen, genauso wie auch, man weiß nicht richtig, wer jetzt gerade eigentlich erzählt. Es sind so viele verschiedene Figuren, die auftauchen, ihre Geschichte erzählen und dann aber wieder verschwinden. Man ist in so einem Labyrinth drin, aber es ist die Mühe auf jeden Fall absolut wert, diesen Spuren da zu folgen. Und es passt auch sehr, sehr gut zusammen. Also das fand ich wirklich ganz außergewöhnlich, diese ganzen Sackgassen, die da so dargestellt werden, die Geschichte reflektieren quasi.
Du hast in deiner Rezension auch erwähnt, dass sie ihre Geschichten von den Rändern her erzählt. Mhm. Meinst du auch sowas
damit? Genau. Dieses Labyrinth baut sie eigentlich aus so einem Mosaik zusammen, was immer von den Rändern her ist. Da gibt es noch ein eigenes Bild dazu.
Magst du es noch kurz erzählen?
Nee, ich glaube, das ist dann zu lang. Müssen noch andere was dazu sagen. Aber also es geht es passt auf keine Kuhhaut, Diderot, die Geschichte aus Karthago, die eine Kuhhaut aufschneidet, um dann von den Rändern her sich ihr Reich zu schaffen und die Größe zu schaffen, die Offenheit und Größe. Mhm. Und nicht eben sich klein beschränkt auf diese Kuhhaut bezieht. Also du meintest das wahrscheinlich. Ne? Genau. Das fand ich auch ein sehr, sehr schönes Bild für diese Geschichte von den Rändern und dem Labyrinth. Das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen.
Ja, also ich habe schon lange keinen so toll konstruierten Roman mehr gelesen, wo ich finde, wo Gegenstand, Inhalt, Gegenstand und Form auf so eine perfekte Art miteinander verwoben sind. Also ich kann nur jedem raten, dieses Buch zu lesen. Natürlich geht es da auch hart zur Sache. Es sind manchmal schwer zu ertragende Grausamkeiten auch so. Jetzt nicht voyeuristisch, aber sie sind einfach Gegenstand von diesem Roman. Aber es ist wirklich fantastisch, wie er das hinkriegt. Und ich finde genau das, was wir in der vorherigen Frage angesprochen haben, dieses Erinnern, ja, wird durch diesen inneren Monolog und die Gegenwart, dieses Verwobenheit und dann noch die anderen Monologe, die mit reingenommen werden in dieses Buch, das ist perfekt.
Es sind ja auch drei verschiedene Perspektiven, die er einbaut, durch diese drei verschiedenen Erzählstimmen.
Genau, Also es ist einfach drei verschiedene Sichtweisen auf genau dieses schwarze Jahrzehnt. und auf die Gegenwart.
Also Rue Darwin von Boualem Sansal ist nicht ganz einfach zu lesen, weil er eben sehr viel springt an Orte und Zeiten und es gibt auch viele Personen. Aber diesen Sarkasmus und diese Ironie, die habt ihr ja auch aus dem, was ich vorgelesen habe, schon ganz gut mit rausgekriegt. Viele Schimpfwörter hat er auch. Was mich aber auch wirklich begeistert hat, ist, wenn er in der Sicht des Kindes schreibt und dieses archaische Reich der Großmutter beschreibt. Wie, das liest sich wie ein Märchen aus Tausend einer Nacht, wie es halt für das Kind sich darstellt. Und man muss sich ein Stück weit selbst dieses unglaubliche Elend der Frauen, die dort anschaffen müssen, zusammenreimen, weil das Kind sieht das natürlich alles mit anderen Augen. Mhm. Und das finde ich toll. Mhm.
Gut, jetzt müssen wir leider zum Ende kommen. Vielen Dank für eure Romanvorstellungen und das Gespräch. Ich finde, man hat wirklich jetzt was mitbekommen von der Vielfalt der algerischen Literatur und auch davon, wie komplex die gesellschaftlichen Verhältnisse in Algerien sind, wie schwierig auch. Bleibt zu wünschen und zu hoffen, dass Algerien bald ein Land sein wird, in dem SchriftstellerInnen, die solche Romane schreiben, auch in ihrem eigenen Land leben können und vielleicht etwas verwirklichen können oder erleben können von der Utopia Algeria, der es ja auch der Yasemina Yasin geht. Aktuell müssen ja alle drei der von euch vorgestellten Autorin im Exil leben. Zu Hause sind sie mit ihren Werken vom Gefängnis bedroht. Ja, könnt ihr bitte nochmal für die Zuhörerin zum Mitschreiben kurz Titel, Verfasser etc. eure Romane durchgeben?
Okay, dann fange ich mal an. Ich habe Utopia Algeria gelesen von Yasemina Yasin, erschienen 2024 in der deutschen Übersetzung von Katharina Triebner-Kabal, seit 2025 im Austernberg Verlag auf Deutsch. 144 Seiten, Preis 20 Euro.
Der Roman Rue Darwin von Boualem Sansal ist 2012 im Merlin Verlag erschienen auf Deutsch, aus dem Französischen übersetzt von Christiane Kaiser. 260 Seiten kosten 24 Euro und antiquarisch gibt es ihn auch schon günstiger.
Ich habe den Roman Huris von Kamel Daoud vorgestellt, der ist bei Matthes und Zeit 2025 erschienen. Er hat 398 Seiten, kostet 28 Euro im schönen Hardcover, übersetzt aus dem Französischen von Holger Fock und Sabine Müller.
Vielen Dank und danke auch an die Eva, die nämlich heute die Technik gemacht hat. Die heutige Sendung wird kommenden Freitag um 11 Uhr wiederholt und die nächste Sendung des lesewütigen Kaffeekränzchen gibt es am Donnerstag, den 14. Mai um 16 Uhr. Es wird um Romane gehen, die sich mit psychischer Krankheit beschäftigen. Wir verabschieden uns jetzt mit einem letzten Stück von Nesrin. Viel Spaß beim Hören, noch einen schönen Tag und auf bald wieder beim lesewütigen Kaffeekränzchen.
Tschüss. Tschüss. Ciao.